Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar einen guten Björn. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Micha. Was geht?
Was geht? Schon lange nicht mehr gehört. Ey, Professor Dr. Speckobst ist
da. Ah, danke.
Ja, sehr schön. Sehr schön, dass wir uns mal wieder hören. Wir haben uns schon etwas länger nicht mehr hier bei Inside Moin gehört, aber es waren ja auch knifflige Zeiten in letzter Zeit.
Turbulente Zeiten, ja.
Und turbulente Zeiten, ne? Björn, also ich sag's mal so, die Welt ist schlecht.
Stimme ich zu, kann ich so unterzeichnen. Ja.
Alles scheiße. Pandemie, Korruption, Klimawandel, lauter Probleme, Aufstände, politische, schwierige Sachen und viele Dinge, die einfach sehr hässlich sind. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir, also wenn wir es irgendwann nicht mehr aushalten, wenn wir keine Kraft mehr haben, gegen alles Schlechte in dieser Welt anzukämpfen, gibt es zum Glück Orte, in die wir uns flüchten können. Die meisten nennen das Spiele und manchmal möchte man nicht unbedingt dann in ein Spiel flüchten, was dann wiederum von den Problemen dieser Welt erzählt, also wo noch mehr Schlechtes passiert. Und das Spiel, über das wir heute reden, Atelier Riser, ist so etwas wie Kopfurlaub. Das ist, wenn die Welt da draußen zu grau, zu dunkel, zu düster, zu böse geworden ist, dann ist das sozusagen so ein bisschen das Seelenheil, dass man sich dann irgendwie auf seine Konsole packen kann. Denn es gibt kein Spiel, das von einer schöneren, feineren, optimistischeren Welt erzählt als Atelier, oder?
Es ist auf jeden Fall so ein Feel-Good-Ding, wo die normalen Probleme, die systemischen Probleme des Alltags irgendwie nicht drin vorkommen oder beziehungsweise nicht irgendwie anbrechen, wo es wirklich so die Probleme, die da besprochen werden, so die eines Samstagmorgens-Cartoons irgendwie sind. Und das mehr wirklich so ein, ich hatte das auch zu anderen Leuten immer so beschrieben, es ist nicht wirklich das, was ich jemandem empfehle, wenn er jetzt wirklich eine interessante Handlung, die einen nachdenken lässt, die spannend ist oder irgendwie auch ein Kampfsystem, wo man jetzt jeden einzelnen Zug exakt irgendwie überlegen muss, sondern es ist wirklich mehr so ein Wohlfühltitel auf jeden Fall, so alles da dran. Das ist ein Spiel, was man hervorragend genießen kann, wenn man wirklich so die Sorgen des Alltags ein bisschen vergessen möchte.
Genau, mit dieser Einleitung, weil die meisten klicken wahrscheinlich so, sind aus Versehen auf diesen Titel gekommen. So, ich habe nichts zu hören, also höre ich mal Riser, weil JRPG und man denkt dann irgendwie JRPG von der Stange und so weiter und so fort. Und mit dieser Einleitung wird aber klar, warum diese Atelier-Reihe eigentlich wahrscheinlich so beliebt ist. Also wir reden heute über Atelier Riser 2, Lost Legends and the Secret Fairy. Das ist wirklich ein generisch klingender Titel. Aber das ist ein Spiel, gibt's übrigens für PlayStation 4, 5, Switch, Windows, glaube ich, auch und Mac, soweit ich weiß. Also ist für nur Xbox. Xbox guckt blöd aus der Wäsche. Mhm. Alle anderen können dieses Spiel quasi schon seit ein paar Wochen. Also ich meine, es ist jetzt irgendwie im Frühjahr, im Februar, glaube ich, rausgekommen oder so, können sich das dafür reinziehen. Und Atelier ist eine Riesenreihe, oder?
Ich habe das tatsächlich erst im Nachhinein, also so, ich meine, Atelier ist jetzt etwas, du hast ja schon länger damit Erfahrung, ne? Mhm. Für mich war es jetzt das erste, was ich tatsächlich komplett durchgespielt habe. Ich habe mal kurz in das, wie hieß das, Luluna auf der PS4 reingespielt und so ein, zwei andere, die auf der PS4 rausgekommen sind, so ein komisches Spin-off, Nelke irgendwas, was aber mehr so ein Town-Simulator war. Und das erste Riser habe ich auch mal kurz ein bisschen reingespielt. Das war jetzt das, wo ich ein bisschen mehr Zeit reingesetzt habe, aber als ich das mal recherchiert habe, das führt ja auf die PS1 zurück, der Entwickler Gust, die vorher so ein, das habe ich tatsächlich gespielt, so ein seltsames Adventure, also nicht Point, also fast schon Point-and-Click-Adventure auf der PS1 2 gemacht habe, Welcome House, die danach irgendwie fast nur Atelier-Spiele gemacht haben, fast gar nichts anderes, mehr noch so ein paar andere Rollenspiele. Und ich fand das einfach faszinierend, weil du so im Mainstream kriegst du Atelier nicht mit. Man sieht das mal vielleicht hier und da oder ist eher so ein Titel, der so ein bisschen belächelt wird. Aber ich war so direkt schon fasziniert davon, einfach zu sehen, eine Spielereihe mit 20 Teilen oder noch mehr mit Spin-Offs, das muss ich mir mal angehen. Das muss ich mir einfach mal ansehen. Und deswegen so Riser 2 war der Teil, wo ich jetzt gedacht habe, okay, ich habe mal ein bisschen angespielt, die anderen Sachen, aber jetzt so Björn, jetzt wird sich mal richtig Urlaub genommen in dem Spiel und ein bisschen Zeit rein investiert und hat's halt 65 Stunden gedauert, bis ich durch war.
Es ist, also die, um das mal so ein bisschen einzurahmen, ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber es sind weit über 20 Spiele. Also ich glaube, es sind fast 20, 17, 18, 19 Hauptteile müssen es sein. Und dann gibt es halt noch ein paar Spin-offs, ne, die aber auch nicht alle auf Konsolen erschienen sind, sondern gibt es auch so ein paar Mobil-Dinger. Aber von den Hauptteilen, die alle auf Konsolen rausgekommen sind, so bis an die 20 Stück. Und das ist genau richtig. Also wirklich, ich glaube, es ist in den 90ern hat das irgendwann angefangen mit einem, ich glaube, Atelier Marie oder so hieß das. Das war so das allererste Spiel, was da rauskam. Und es geht seit jeher um das Thema Alchemie. Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Und das ist tatsächlich eine Serie unter JRPG-Fans, ist das highly regarded tatsächlich. Also die, das wird natürlich von der Mainstream-Welt, sag ich mal, so ein bisschen belächelt, weil dann viele Leute sagen, ja, schon wieder so ein Japano-Rollenspiel. Und das sieht jetzt auch, die machen auch alle eher so, die sind so eingesiedelt so in so ein Budget, mit Budget-Segment irgendwie. Ne? Das ist jetzt nicht so ein High-Profile-Titel wie Final Fantasy 15 oder so, wo fette Grafik und Produktionskosten irgendwie drinstecken, aber es ist auch kein Compile-Hard-Titel, der so mit ganz wenig Budget irgendwie gemacht wird, sondern irgendwo so in der Mitte. Und das hat Gast auf jeden Fall eine ganze Zeit lang über Wasser auch gehalten. Also sie können davon eigentlich auch ganz gut leben. Und es gibt so Channel auf YouTube zum Beispiel Food for Dogs, das ist eine ältere Dame, die absoluter super JRPG-Expertin ist. Also die
ist ja ein hervorragender Kanal. Ich glaube, es ist eine ältere sie wohnt in Neuseeland, kommt aber aus England und ist in Deutschland zur Schule gegangen. So wirklich super interessant, herzallerliebst, die dann hauptsächlich eben so japanische Titel eben vorstellt, wie eben Atelier. Großartig, kann ich auch nur empfehlen.
Also ein super guter Kanal. Ich bin mir sicher, dass ich den hier im Podcast auch ein, zwei Mal erwähnt habe. Kann ich nur empfehlen. Die Frau ist ursympathisch und sie ist der krasseste JRPG-Freak ever. Also die hat alles und spielt auch alles und so. Und die sagt, die hat das ganz gut zusammengefasst. Genau das, was wir auch einleitend gesagt haben. Das ist einfach so eine Feel-Good-Reihe. Also es gibt viel dramatische JRPGs und es gibt aber auch viele, die so ein bisschen uneben sind. Du kannst aber immer wieder zurück zu Atelier kommen, wenn du einfach eine gute Zeit haben willst. Es ist immer mindestens unterhaltsam und gute Laune produzieren. So. Und es gab mal so eine Phase, wo die ein bisschen düsterer waren, die so auf der PS3, da gab es so ein paar, die so ein bisschen herbstlicher von der Stimme waren, ein bisschen melancholischer. Die fallen so ein bisschen aus dem Rahmen raus, aber ansonsten sind die Atelier-Spieler vor allem durch ihren Optimismus und ihre Fröhlichkeit bekannt. Und Gast ist damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Die haben halt also wirklich so im Drei-Jahres-Rhythmus immer ihre Spiele rausgebracht. Und dann kam Atelier Riser raus, also der Vorgänger zu dem Spiel, über dem wir heute reden, und der hat irgendwie alle Verkaufsrekorde gebrochen. Also es war mit Abstand das erfolgreichste Spiel in der ganzen Reihe.
Ja, und also ich weiß halt nicht, wie viel daran tatsächlich stimmt, aber der so ein bisschen allgemein anerkannte Grund dafür ist vor allem Social Media und die sind die Schenkel der Protagonisten. Dass eben das Charakterdesign und das eben so ein bisschen mehr, ne, vor allem die sehr prägnanten Schenkel so dazu geführt haben, dass das in der richtigen Online-Community so seine Nische gefunden hat. es hat auf jeden Fall zumindest, das Charakterdesign hat schon wirklich dazu geführt, dass es gerade so auf Twitter und so deutlich häufiger gezeigt wurde und wahrscheinlich auch Leute dann deswegen einfach das öfter gesehen haben, sind konfrontiert worden mit der Serie und deswegen hat sich's wahrscheinlich einfach besser verkauft, weil es dann eben auch genügend Leute gesagt haben, hey, das ist eine interessante Serie und das RZA ist jetzt so ein, weil das ist meistens in Trilogien aufgeteilt oder so Duologies. Also meistens ist es so, dass es eine Trilogie gibt, die manchmal auch die gleichen Protagonisten haben oder es sind dann eben so die Tochter oder sonst was irgendwie oder es spielt im selben Universum, im selben Land. Aber dann gibt's meistens einen Neustart. Und so RZA ist jetzt wirklich das erste Mal auch, dass es den tatsächlichen 2 hinten dran ist und nicht einfach nur, das gehört jetzt zur Ireland-Trilogie oder zur Dusk-Trilogie, sondern wirklich Atelier RZA 2, irgendein komischer Untertitel darunter, keine Ahnung was, mit derselben Protagonistin und es kommen sogar von den Gefährten sind ein paar auch mit dabei, die im ersten drin waren. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man da großartig Character Development verpasst hat, wenn man in den zweiten Teil einsteigt. Da braucht man keine Angst haben, das kann man auch so bedingt, also so komplett mitnehmen und da braucht man keine Angst haben. Man braucht kein Lore-Video gucken dafür.
Nee, das stimmt. Also es ist nicht so ein Ding irgendwie wie zum Beispiel, sagen wir mal, Final Fantasy 13, wo dann irgendwie drei Teile zusammenhängen und die Lore so kompliziert ist, dass du selbst nach dem Prolog schon Kopfschmerzen bekommst. Das ist schon, es ist ein bisschen, es ist deutlich einfacher. Es soll ja auch einfach gehalten sein. Vielleicht kommen wir, bevor wir jetzt zu diesem speziellen Spiel irgendwie kommen, vielleicht, weil das finde ich ein gutes Stichwort mit der Protagonistin, also wirklich eine Linie, also ein Ding, das wirklich bei allen Atelier-Spielen auch wirklich immer gleich ist, ist, dass du im Regelfall immer eine weibliche Protagonistin hast. Und das ist ein ganz einfaches Mädel aus irgendeinem Dorf oder aus irgendeiner Stadt, aus so ganz einfachen Verhältnissen. Das sind keine, das ist halt das Erfrischende auch an Atelier. Es geht nicht um das Ende der Welt. Es geht nicht um den Untergang des Universums, das da verhindert werden muss. Und es ist auch nicht so, dass da so super dramatische, große, riesen Ereignisse sind, die verhindert werden müssen. Es ist alles eher etwas kleiner und etwas so ein bisschen Slice of Life teilweise schon gehalten. Also wirklich sehr, sehr im kleinen Rahmen. Und oft geht es im Wesentlichen um die persönliche Motivation der Hauptfigur. Es geht immer darum, erwachsen zu werden. Es geht immer darum, Ziele zu erreichen. Es geht immer darum, eine persönliche Charakterentwicklung irgendwie durchzumachen. Und was sie da verbindet, diese Frauen, ist halt immer, dass sie irgendwie am Anfang der Alchemie stehen und das dann auch gerne irgendwie weiterführen würden. Und dann gibt es verschiedene Ereignisse und kleinere Abenteuer, die sie dann erleben, die dann immer ihren Charakter immer weiterbringen. Und das ist halt immer so das Ding. Also es sind nicht so diese High Stakes, die man so von anderen japanischen Rollenspielen irgendwie kennt, wo dann irgendwie, ne, ich weiß nicht, ne, wenn sie jetzt scheitern, das ganze Königreich in Flammen aufgeht oder so. Oder es ist nicht so dieser hohe Stress, sondern es geht immer nur um die Person. Und es gibt, was immer ganz gut ist, ich glaube, was die Reihe auch auf die Jahre sehr beliebt gemacht hat, ist halt auch, dass die Frauen halt auch immer eigenständig sind. Also sie haben zwar, es gibt zwar immer ein Partysystem und das spielerisch auch relevant ist und so, aber es geht immer um die Frauen an sich. Also es geht immer um ihre eigene und das, was sie wollen. Und das ist immer so das Hauptziel von denen. Und man kann sich da meistens auch immer sehr gut identifizieren, weil man denkt, okay, ich kann es verstehen. Sie steht am Anfang von ihrer Alchemistenkarriere, will ein paar Sachen lernen, lernt in der Schule vielleicht nicht genug dazu und hat Schwierigkeiten, diese Ausbildung dann irgendwie zum Beispiel dann zu meistern. Und das, was ihr dann hilft, ist dann halt wirklich ein Abenteuer. Das sind dann mit anderen Unterstützern dann wirklich und erlebt und dann halt ihre dann immer weiter dazulernen, so, also indem sie halt irgendwie rausgeht. Das ist meistens so immer so der Rahmen für die Geschichte. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Und was auch besonders ist, es geht nie um romantische Geschichten. Das ist immer das, was man denkt. Man denkt immer so, okay, Atelier-Spieler, da geht es halt auch um so Otome-Kram oder so. Spielt aber fast nie eine Rolle. Also romantische Beziehungen gibt es in Atelier so gut wie gar nicht. Obwohl die Spiele an sich relativ romantisch sind, geht es jetzt nicht darum, die Liebesgeschichte der Figuren zu erzählen. Und das ist irgendwie schon ein ganz cooles Merkmal, finde ich.
Ja, also man kann die Motivation eigentlich immer so ein bisschen, an sich sind alle Protagonistinnen von Atelier sind immer Ash Ketchum. Mhm. So, ich will die Beste sein, wie keine vor mir war, aber eben nicht bezogen auf Pokémon-Fang, sondern eben auf das Atelier und zu gucken, dass man hier die beste Alchemistin wird und die besten Sachen irgendwie findet. Deswegen auch bei RZA ist es eben so, dass sie in der Handlung geht es eben so darum, ältere Ruinen zu erkunden und da so komische Kristalle nachher zu finden. Es kommt dann noch so ein Begleiterwesen, Tiervieh hinzu, was dann noch so in diesen Mythos mit eingebaut ist. Aber an sich ist es mehr so, ja, okay, wir haben jetzt zwar diese Kristalle, aber es geht mir hauptsächlich darum, irgendwie die alten Ruinen zu erkunden und zu gucken, ob ich jetzt neue Rezepte irgendwie finde und Materialien, die ich benutzen kann und einfach nur um besser zu werden in meiner Craft.
Ja,
darum geht's meistens immer. Und dann gibt's noch ein paar Personen, die, ja, mir tut's jetzt hier irgendwie, habe ich mein WWchen und bla bla bla, und dann wird das mal so ein bisschen thematisiert und behandelt. Und es gibt so sehr viele also so Character-Event, ich will nicht sagen Quests oder so, aber mehr diese, dass man dann in der auch in der Stadt an einem bestimmten Punkt gehen kann. Das wird einmal auf der Karte auch angezeigt. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann kommt ein Event mit Charakter XY und dann wird vielleicht irgendwas besprochen. Das sind so Sachen, die kann man gerne mitnehmen. Die kann man auch komplett ignorieren oder einfach überspringen in den Sequenzen, wenn einer das nicht interessiert. Also wenn man wirklich nur die ganze Zeit rumlaufen, Gegenstände einsammeln und farmen und Gegner bekämpfen will, um sich dann bessere Materialien daraus zu kloppen, um daraus die besten Gegenstände zu erstellen, dann kann man das problemlos machen, ohne jetzt irgendwie von der Handlung runtergedrückt zu werden. Also man kann wenn man das nicht will, dann könnt ihr auch einfach alles überspringen. Ist vollkommen egal.
Ja, also das ist wirklich der Handlung, da steht auch wirklich, stehen die Charaktere auch wirklich im Vordergrund. Was mir persönlich immer gut gefällt an den RTG-Spielen, ich habe jetzt nicht längst nicht alle gespielt, ne? Es kann auch sein, dass es da Ausnahmen gibt, aber die, die ich gespielt habe, ich habe so 4-5 Stück gespielt aus verschiedenen Generationen und es ging immer um die Selbstbestimmung der Hauptfigur. Es ging immer darum, zu wachsen, erwachsen zu werden, aber auch selber persönliche Ziele zu erreichen. Und das schaffen sie immer von sich selbst. Das hat mir immer gefallen. Das war, und die werden, und bei RTG ist halt auch so, bei dem zweiten, bei Riser. Riser hat halt im ersten Teil irgendein Abenteuer erlebt. Ich habe den ersten tatsächlich auch nicht gespielt. Ich bin auch jetzt mit dem zweiten eingestiegen, aber es wird dir auf jeden Fall klar, dass sie damit mit Freunden irgendwie auch so ein größeres Abenteuer in ihrem Dorf, auf ihrer Insel irgendwie erlebt hat. Und dann wird sie von irgendeinem hohen Tier, also irgendein sehr, sehr, ich glaube, das muss ein Lehrer oder so gewesen sein, Mr. Moritz heißt der, wird sie gefragt, ob sie nicht ein großes Geheimnis um so einen magischen Stein erforschen kann und so. Und dann entscheidet sie selber, okay, ich ziehe jetzt los, besuche meine Freunde in der großen Stadt und lernen dem halt viel über diese Dinge und sie bringen sich den ganzen Kram irgendwie auch selber bei. Also alles, was du lernst in diesem Spiel, ist auch wirklich dann auch auf eigenen, so quasi dein eigener Effort sozusagen. Also du kriegst zwar Gelegenheiten dann irgendwie durch die Quests und so, aber alles, was du dann irgendwie durch Crafting lernst und so, bekommst du sozusagen durch die ganzen Abenteuer, die du erlebst. Und ja, das ist die Story. Also wenn ihr so ein bisschen, ich glaube, das ist deshalb so beliebt in der Atelier-Reihe und auch hier bei Riser funktioniert das deshalb gut, weil es halt einfach nicht diese High-Stakes sind. Das finde ich, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich das langweilig finden soll oder nicht, aber ehrlich gesagt habe ich das ich habe 40 Stunden gespielt und mir ist es kein Stück langweilig geworden, weil ich immer dachte, es ist eigentlich sehr gechillt so. Und in einer Welt, wo eigentlich ansonsten alles in Ordnung ist und wo Politiker sich nicht gegenseitig Lobbyisten dient mit Masken und so zuschieben oder irgendwie solche Dinge. Also da ist niemand irgendwie korrupt oder so, sondern es geht halt wirklich nur darum, eine alte vergangene Zivilisation zu erforschen. Und das ist quasi die Hauptstory. Und wenn man die Charaktere mag und die sind alle darauf ausgelegt, irgendwie sympathisch zu sein und selbst die Figuren, die irgendwie ein bisschen leicht düstere Aura haben, so mysteriös und so, sind am Ende irgendwie auch ganz nett. Da ist niemand irgendwie, der dir den Rücken fällt, da ist niemand irgendwie, der dann den Bruder des anderen ermordet oder so. Das passiert bei Atelier einfach nicht, sondern es sind einfach ein paar Leute, die gemeinsames Interesse daran haben, Sachen zu erforschen und Abenteuer zu sehen. Und mehr ist das nicht. Und das ist echt erfrischend. Und ich glaube, deshalb kommen die Leute gerne darauf zurück. Also nach 5 oder 6 Spielen, die überdramatisch sind, hat man auch einfach Bock, so ein bisschen was Seichteres zu spielen. Und ich glaube, das hat über Jahre hinweg einfach dafür gesorgt, dass die RTG-Reihe auch immer so einen Bestand bei den JRPG-Fans hatte.
Ja, es ist so so ein ähnlicher Effekt wie bei Dragon Quest. So, du weißt einfach exakt, wofür du dahin kommst. So, du gehst auch so, Dragon Quest ist auch so dieses japanische Wohlfühlessen. So, du gehst da jetzt nicht hin, um eine innovative Erfahrung zu haben, sondern du gehst dahin, um einfach diese standardisierte, seit dem NES bestehende Struktur einfach nur hochpoliert, mit so ein paar vielleicht Sachen, die was neuer sind, strukturell oder so geändert haben, aber die Kernerfahrung willst du eigentlich immer die gleiche haben. Und bei Atelier ist es, glaube ich, so, von dem, was ich jetzt von der Serie gesehen habe und zumindest was ich von den anderen Titeln mal kurz angespielt habe, relativ ähnlich. Und das war auch das. Deswegen, ich fand es auch schwer, wenn mich Leute gefragt haben, so würdest du das empfehlen? Weil das ist, Atelier ist jetzt nicht das, wo ich jetzt, wie jetzt bei, keine Ahnung, einem Lost Odyssey irgendwie so rausquetscht und sagt, boah, das müsst ihr gespielt haben. Das ist ein fantastisches JRPG, was jeder gespielt haben sollte eigentlich, was wirklich fantastisch ist. So, Atelier ist mehr dieses, wenn du exakt diese eine Erfahrung haben willst, dann ist es hervorragend, wenn du irgendwas anderes von dem Spiel erwartest oder haben möchtest, lass es einfach, weil du wirst nicht glücklich damit. Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig, das zu wissen. Was mir zum Beispiel bei den Spielen im Verlauf wirklich Spaß gemacht hat, ist, ich bin generell jemand, der gerne mal ich bin großer Freund von auch Musou-Titeln, also den Dynasty Warriors. Das heißt, ich mag es gerne zwischendurch einfach mal ein bisschen zu grinden und so einen leichten Gameplay-Loop zu haben. So, bei mir ist es Musou, bei anderen Leuten wird es vielleicht so Diablo oder sowas sein. Bei Atelier die Faszination, Sachen zu optimieren. das war für mich das Interessante daran, die perfekte Strategie für den Kampf rauszufinden, die besten Items zu machen, einfach damit ich es noch ein bisschen schneller machen kann, damit ich noch eine größere Combo am Ende erzielen kann. Nicht, weil das Spiel irgendwie großartig schwer wäre oder so, aber einfach nur so, ich habe da Spaß dran gehabt, Sachen zu optimieren, so Arbeitsvorgänge. So vielleicht Leute, die auch, wenn ihr schon mal Harvest Moon oder Stardew Valley gespielt habt, ihr habt eine inhärente Freude daran, Arbeitsabläufe zu optimieren, sodass ihr alles ein bisschen schneller macht, alles ein bisschen optimiert habt. So, da sehe ich einen ähnlichen Reiz bei der Atelier-Reihe, die das Holen von den Items zu optimieren, die Items selber zu optimieren, das irgendwie alles ein bisschen besser zu machen. Das ist für mich, glaube ich, so diese mit dieser Kernreiz, der mich eben auch so 65 Stunden hat dabei bleiben lassen.
65 Stunden. Ja, aber das ist, so geht's mir halt auch, ne? Ich fange das Spiel an und zack, auf einmal sind 8 Stunden auf dem Tacho. Huch, ist schon 5 Uhr morgens? Was geht ab?
Übrigens will ich mal diese Agenda von How Long to Beat irgendwie unterbrechen, weil das ist hier,
ja.
Weißt du, ich mag die Webseite. Ich mag die Webseite wirklich. Und dann gehe ich das, okay, wie viel Zeit, ne, weil das kam ja in Japan ein bisschen früher raus, okay, wie viel Zeit werde ich für, wenn ich nur der Hauptstory folge, wie viel Zeit werde ich dann für Atelier aufbringen? Dann steht da 26 Stunden oder 28 Stunden. Ja. Completionist steht übrigens auch 48 Stunden. Ich bin weit davon entfernt, dieses Spiel 100% abzuschließen oder auch nur die Platin, in die Nähe der Platin-Trophäe zu kommen. Und ich bin mit 65 Stunden. Ich habe schon gegen Ende Zwischensequenzen angefangen und Charakter-Events zu überspringen einfach. Weil dann will ich jetzt mit dem Spiel weitermachen, mit dem Gebiet. Das sind 65 Stunden.
Ich habe auch bisher 40 gespielt und ich, keine Ahnung, ich habe nicht mal das Gefühl, irgendwie sehr weit zu kommen. Also ich bin auch jemand, der sich sehr lange Zeit lässt, wahrscheinlich viel zu lange Zeit für solche Rollenspiele. Aber How Long to Beat, nicht mal im Ansatz, auch in der Vergangenheit nicht, ne? Das letzte, was ich gespielt habe, war The Medium. Und da war auch irgendwie auf How Long to Beat irgendwie 5 Stunden angegeben. Ich hab fast doppelt so lange gebraucht. Weil ich mir auch jeden Scheiß angeguckt habe und mir jedes Ding nochmal genau angesehen habe. Ich glaube, diese Seite ist nur so auf Speedrunner ausgerichtet oder so für Leute, die da so durchhetzen. Das soll die angeblich durchschnittliche Zeit sein, aber ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Ja, ich nehme meistens immer dieses Main Story plus Extra. Das nehme ich meistens immer so meine Erfahrung. Aber bei Atelier war es halt vollkommen dann. Kann niemand in der Zeit irgendwie, also da musst du alle Zwischensequenzen von vornherein überspringen und schon wissen, wie das Spiel aussieht. Also das fand ich wirklich absurd.
Das Ding ist, also bevor wir jetzt nochmal die Spiele, ich finde, wir sollten gleich die Spielelemente nochmal genau erklären. Was ich nur sagen wollte, ist, was aber dafür spricht, also die Zeit ist jetzt natürlich mega abschreckend so. Man denkt so, oh Gott, schon wieder ein 71-Stunden-Spiel oder so. Was Atelier wirklich gut macht, Riser 2 im Speziellen, ist, dass man eigentlich auch nach längerer Zeit ganz gut einsteigen kann. Also es ist keins dieser Spiele, wo man irgendwie 3 Tage lang oder eine Woche nicht spielt und danach nicht mehr weiß, wie das ganze Ding funktioniert. Sondern du kriegst da ein sehr gutes Log. Storylog, wo dann wirklich jedes Gespräch und jeder Dialog dann nochmal einzeln aufgelistet wird, kannst du dir sogar die Stimmen nochmal anhören. Machen ziemlich viele JRPGs, aber ist jetzt bei vielen anderen Rollenspielen jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Also du weißt immer ganz genau, wo du bist, was du gemacht hast. Riser schreibt immer ihr persönliches Tagebuch so, dass du dann noch irgendwie dich erinnern kannst, was passiert ist. Und es hat auch generell so es ist ein ziemliches Drop-in-Drop-out-Gameplay, finde ich. Also weil man kann nämlich jederzeit immer zurück zu seinem Hauptquartier, das ist halt dein eigenes Atelier, das Namensgebende. Da kannst du wirklich auf Knopfdruck quasi sofort zurück, kannst dort dann auch schnell speichern. Irgendwann wird Schnellreise halt auch irgendwie freigeschaltet und so. Also man kann eigentlich relativ schnell auch rein und raus springen. Und es ist mir jetzt eingefallen, als du gesagt hast, manche Leute spielen ja deswegen auch Diablo. Ich finde es durchaus ähnlich. So, also weil es ja nicht diese Dramaturgie hat, so dass du jetzt irgendwie die nächsten 10 Stunden jetzt unbedingt wissen möchtest, wie der Charakter Reveal ist und wie die politischen Intrigen sich jetzt weiterentwickeln, sondern weil es halt eher so seicht an der Oberfläche ist, ist der Vorteil halt eben auch, dass du auch einfach mal eine größere Pause machen kannst und du kannst später einfach wiederkommen. Und im Menü sind auch sämtliche Anleitungen. Also wenn du vergessen hast, wie irgendwas im Kampfsystem funktioniert oder so, kannst du auch immer nachlesen. Und es ist auch nicht so ultra kompliziert, dass du jetzt irgendwie Tastenkombos oder auswendig lernen muss. Also es ist relativ, ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt, aber es ist sehr pausefreundlich, unterbrechungsfreundlich. Also so ein Hip-Hop-In-Hop-Out-Gameplay, finde ich.
Ja, also das kann man auf jeden Fall, da muss man nicht am Ball bleiben. Ich finde auch, man muss generell, dadurch, dass eben jetzt nicht die Handlung im Vordergrund liegt, Finde ich, ist es auch ein Spiel, wo man problemlos sagen kann, ich hole jetzt einfach das raus, was ich da raus haben will. So, wenn man das für 20 Stunden spielt und dann denkt, ich habe da meinen Spaß mit gehabt, dann ist es auch okay, nach 20 Stunden zu sagen, dann höre ich eben auch, vielleicht komme ich später nochmal wieder zurück, aber wenn ich die 20 Stunden gespielt habe, dann habe ich die Kernerfahrung mitbekommen und Spaß damit gehabt. Oder halt 40 oder dann wie ich 60 Stunden das dann durchzumachen, aber das wäre jetzt nicht wie bei anderen RPGs, wo so die Handlung im Vordergrund ist und dann, um das meiste rauszuziehen, musst du irgendwie das schon beenden. Ansonsten fühlt es sich irgendwie verschwendet an oder so, oder irgendwie so ein bisschen unaufgelöst. Das ist auf jeden Fall da nicht der Fall. Ich würde nur mal, weil die grundlegende Struktur von dem Spiel ist ja, ne, man ist Alchemistin, das heißt, man hat in seinem Atelier so einen quasi Brautopf, sieht das ein bisschen aus, so halt wirklich wie bei hier Miraculix bei Asterix und Obelix, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Mhm. Und über den Verlauf der Handlung schaltet man immer mehr Rezepte frei, die dann sagen, du brauchst halt mindestens so 3-4 Grundsachen, an die man dann aber weitere Items auch dran heften kann, oder man kann mehrere vom selben Item, um irgendwie Boni freizuschalten für das Item, um es irgendwie die Werte aufzurüsten und so alles. Das ist kein Problem. Und um diese Items zu bekommen, kann man entweder in der Welt die Monster besiegen, oder es gibt halt Items, die eigentlich nur bei Monstern oder in der Umgebung dann verfinden sind, oder man sammelt sie in der Umgebung. Was man entweder macht, indem man zum Beispiel, das sind dann so Gathering Points, dass dann hier ist irgendwo eine Blume und dann kann man sich da kurz bücken mit der X-Taste, das aufzunehmen, und dann hat man halt eine Wahrscheinlichkeit, bestimmte Items irgendwie rauszukriegen, oder man bastelt sich auch durch diesen Alchemietopf bestimmte Werkzeuge. Den kann man übrigens auch später seine Waffen und Rüstungsgegenstände, wenn alles darüber freigeschaltet und produziert, kann man auch so Werkzeuge dann holen, die man auch dann später aufstufen kann. Also das heißt, man hat dann zum Beispiel eine Sichel und mit der Sichel kann man bestimmte Item-Drops also diese Gathering-Points dann holen. Das ist dann, oh, hier ist ein Strauch, dafür brauchst du eine Sichel, um das rauszukriegen. Es gibt auch so Item-Drops, da kann man dann zum Beispiel eine Sichel oder den Stab, den man hat, oder man kriegt noch so einen Bombenstab, mit dem man Sachen explodieren lassen kann, oder eine Axt. Da kannst du mit mehreren Sachen, und je nachdem, welches Item du benutzt, können verschiedene Ressourcen daraus resultieren. Dass wenn du jetzt die Axt benutzt, dann hast du die Möglichkeit, die und die Items zu kriegen. Aber wenn du jetzt beispielsweise die Sichel hier benutzt, wenn das eben möglich ist, das Spiel sagt das einem immer, dann hast du die und die Items, die du geben kannst. Und die kann man auch noch aufrüsten bis zu 3 Stufen. Und mit jeder Stufe hast du die Möglichkeit, ein anderes Item zu bekommen. Und das heißt, es ist halt so eine, finde ich, kann man das schon recht schnell so ein bisschen süchtig machen als Dauerschleife, dass du irgendwie so nachgehst und guckst, okay, was brauche ich jetzt, um das herzustellen? Ah, ich brauche den Gegenstand. Aber um den Gegenstand zu bekommen, muss ich erst das Tool aufrüsten auf die Stufe. Ah, um das Tool aber aufzurüsten, muss ich erst den Gegenstand holen, um das dann zu machen. Und da kann man sich halt tot beschäftigen, mit, ehrlich gesagt. Und ich hab wirklich Freude daran gehabt, diese ganzen Items freizuschalten und halt zu gucken, dass man immer bessere Gegenstände finden kann, um halt immer bessere Versionen auch davon herzustellen. Weil auch bei den Waffen, die man im Kampf einsetzt, Bomben zum Beispiel, kann man nachher dieselbe Bombe einfach in einer höheren Stufe sich erarbeiten, also herstellen. Die dann mehr Schaden macht, die dann einen Bonusschaden macht, die vielleicht noch die Truppe heilt, wenn man das gleichzeitig einsetzt. Und die Gegenstände, das ist neu in dem Fall gewesen, die verschwinden nicht. Also das heißt, wenn man jetzt einmal eine Bombe erstellt hat, dann kann man die an einen bestimmten Charakter quasi so binden sozusagen, dass das im Inventar von der ist. Und dann kann dieser Gegenstand immer und immer wieder benutzt werden. Das heißt, man kann sich so kleine Setups machen und muss nicht Angst haben, dass das Item, was man einsetzt, nachher weg ist, ne, dass man dann sagt, hey, der Charakter hat jetzt die drei, keine Ahnung, beispielsweise eine Eisbombe, eine normale Bombe und irgendwie noch so eine Feuerbombe, plus halt noch ein Heilgegenstand, und man braucht so im Verlauf der jeweiligen Kämpfe kann man so eine Leiste hochpushen. Das klingt wesentlich komplizierter, als es irgendwie ist nachher, wenn man es mal so sieht. Schaltet man halt so Punkte im Kampf frei, mit denen man dann Items einsetzen kann. Und dann kann man die auch später kombinieren. Und du kannst dann sagen, oh, wenn ich jetzt die drei Items kombiniere, das funktioniert bei dem und dem Gegner besonders gut. Oder das stunt die und macht noch den Bonus drauf. Und es ist wirklich so ein Unterschied, so man muss es nicht machen, um das Spiel zu schaffen, aber das meinte ich mit dem Optimieren. Mhm. Leute, die Spaß daran haben, diese Vorgänge zu optimieren, die machen dann, okay, im Normalfall brauchst du halt dann 3 Runden und oder keine Ahnung, sagen wir es mal 2 Minuten, um Gegner zu plätten. Wenn du den ganzen Scheiß optimierst, brauchst du nachher noch 30 Sekunden, um das in einer so einer gigantischen Explosionskombo, das komplette Kampffeld irgendwie zu dezimieren. Das ist auch übrigens nicht rundenbasiert, das ist so eine. Man kann das ein bisschen, glaube ich, mit der ATB-Leiste aus Final Fantasy 9 oder halt den späteren Final Fantasies vergleichen. Man steuert immer nur einen Charakter, kann aber auch die ganze Zeit hin und her wechseln. Man hat einen Charakter, den man auf Reserve legen kann, den kann man dann austauschen. Und wenn man die Charaktere sagen auch immer, hey, mach jetzt eine Magieattacke, dann aktiviere ich einen Bonus und dann kann man so dadurch so Combo-Attacken aktivieren. Es sind halt sehr viele Dinge, die man machen kann. Das ist jetzt nicht so tiefgründig. Also wie gesagt, das klingt wesentlich komplizierter, als es tatsächlich ist. Aber man kommt in so einen netten Flow rein, wo man dann, ich mache jetzt erstmal einen normalen Angriff, damit sich meine Skillpunkte erhöhen. Dann mache ich 3, 4 Skills, setze ich irgendwie ein. Dann hat sich jetzt mein Item-Level erhöht. Dann kann ich damit diese Dreier-Kombo von Items irgendwie einsetzen und so. Das ist so, man hat so eine. Man entwickelt über eine Zeit einen eigenen Rhythmus für sich in den Kämpfen, der zwar immer ähnlich abläuft und dadurch ist es auch relativ repetitiv, aber wenn man daran Spaß hat, das zu optimieren, so dass man an sich immer weniger spielen muss, so,
ja.
Oder halt in einer gewissen Zeit immer mehr Monster dann kaputt kloppen kann, das ist auf jeden Fall so der Reiz davon. Das fand ich war das, was mir halt am meisten Spaß gemacht hat.
Ich finde, das mit dem Kampfsystem ist auch ein ganz gutes Stichwort. Also es war vorher deutlich langsamer in der RTE-Reihe. Also die Arlen-Reihe zum Beispiel, die Arlen-Trilogie, da lief das Ganze noch deutlich behäbiger ab. Und ich glaube, das hat Riser auch relativ beliebt bei vielen Leuten gemacht, dass sie das Kampfsystem sehr stark beschleunigt haben. Und das hier ist halt, Active Time Battle finde ich einen guten Vergleich. Also sie nennen es hier in diesem Spiel irgendwie anders. Ich weiß nicht genau, was für Namen die sich da ausdenken, aber effektiv ist es halt so, dass du eine Zeitleiste hast und du musst immer abwarten, bis du halt deine Aktionen zünden kannst. Und das klingt jetzt, warten klingt jetzt doof. Das ist auch aber nur ganz am Anfang im Prolog irgendwie so, dass du da kurze Wartezeiten hast. Und ansonsten bist du eigentlich in der Regel immer mit mehreren Leuten unterwegs. Es gibt immer 3 Leute in deiner Party. Das geht auch sehr schnell. Also man hat sehr schnell dann immer, ist man dann zu dritt. Man kann immer zwischendurch zwischen den Figuren wechseln und halt auch einstellen, wie sie sich verhalten sollen. Ob sie aggressiv sein sollen, ob sie eher supporten sollen und so. Und sobald man zum Beispiel auf aggressiv stellt, geht's nur ab. Also du hast halt die ganze Zeit dann eine Kombokette nach der nächsten, die du dann irgendwie zünden kannst. Und sie haben wirklich ganz gut hingekriegt, das ganze Kampfsystem sehr einfach zu halten. Also dass du da auch als Rollenspiel Neueinsteiger quasi mit gut reinkommst. Das ist alles sehr, sehr aufgeräumt von Menüs und es ist jetzt nicht allzu kompliziert von den ganzen Steuerungsoptionen, die du da zur Verfügung hast. Du bist aber trotzdem involviert, weil du zum Beispiel immer blocken musst. Also, und das Timing des Blockens ja auch wichtig ist. Also, wenn du zum Beispiel sehr gut blockst, dann kriegst du extra Attack Points, AP und kannst dann halt noch besser Kombos am Ende machen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall auch aufmerksam zu sein. Und die Animationen sind einfach auch irre schnell. Also, irgendwann wird das Ganze halt, je mehr Fähigkeiten du bekommst, desto mehr höher ist die Geschwindigkeit dann natürlich auch. Und obwohl diese Kämpfe dann jetzt nicht so kompliziert sind wie zum Beispiel bei Resonance of Fate oder sowas, ist es halt trotzdem, ich war immer unterhalten, also ich habe mich irgendwie nicht gelangweilt. Der Effekt war irgendwie, dass ich mich immer gefreut habe, wenn eine super geile, fette Mega-Kombo kommt, weil die auch immer sehr effektvoll inszeniert ist. Ich musste da ziemlich an die Tales-Serie denken, tatsächlich, wo das dann nur, dass sich halt das halt ein kleines bisschen menübasierter irgendwie steuert. Und das war, also bin ich angenehm angetan. Von dem Kampfsystem. Bin ich selber überrascht, dass es so gut funktioniert.
Ja, genau. Also es ist optisch vor allem halt sehr gut in Szene gesetzt. Also wirklich die Animationen und auch die Kamerawinkel, die gewählt sind. Es ist nur jetzt wirklich, ne, man braucht jetzt nichts, das ist jetzt kein tiefes Kampfsystem. Also wenn man jetzt irgendwie, ich will jetzt eine Entscheidungstiefe von irgendwie einem Shimigami Tensei oder so haben. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Einfach weil es auch, klar, man kann auch da ins Detail gehen und im New Game Plus nochmal auf dem absoluten Mega-Schwierigkeitsgrad das Ganze spielen und dann vielleicht muss man sich nochmal mehr Item-Setups passend zu den Gegnern überlegen. Aber im normalen Fall ist es so, man kommt ganz gut durch. Man kann eigentlich bis auf die 2-3 Bosse, die es im Spiel gibt, für jeden Gegner die gleiche Taktik oder so ein bisschen anwenden. Deswegen, also da braucht man jetzt an sich keine Angst haben. Auf der anderen Seite brauchen jetzt aber Leute auch nichts irgendwie so Großartiges erwarten. So, es weiß aber, was es ist. Und ich kann auch ehrlich gesagt das mit keinem anderen Spiel exakt vergleichen. Also es ist mehr das da drin. Das Einzige, was mich mal wirklich interessiert, und da hatte ich, will ich mal wirklich zu einem der älteren Teile gehen, weil ich gehört oder beziehungsweise halt weiß, dass es früher Zeitlimits in den Spielen gab. Also es ist mittlerweile immer noch so, es ist kein richtiger Faktor, es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel und je nachdem kommen vielleicht mal andere Viecher auf und zwischen den Story-Quests muss man auch mal einen Tag oder zwei vielleicht irgendwie vorspulen, indem man ins Bett geht oder was anderes macht, damit neue Event-Quests getriggert werden, bevor die Story weitergeht. Aber an sich gibt es keinerlei Zeitlimit oder irgendwas. Und ich weiß, das war früher halt anders der Fall. Und ich finde das tatsächlich interessant. Ich liebe Zeitlimit in Spielen. Ich liebe Sachen wie Dead Rising oder Lightning Returns, so, wo das wirklich in die Struktur des Spiels eingebaut ist. Und ich kann mir eben wirklich gut vorstellen, dass gerade dieses Optimieren und diese jetzt bei Atelier sehr seichten, einfachen Entscheidungen wesentlich interessanter sein können, auch noch, für mich zumindest, wenn ich es abwägen muss, was ich jetzt tatsächlich mache, wie viel Zeit verbringe ich mit dem Sammeln von Ressourcen, wie viel Zeit verbringe ich mit dem Kämpfen von Feinden, was sollte ich priorisieren, was sollte ich zuerst machen, bla 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 und so. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, in einen der älteren Titel mal reinzugehen. Ich habe halt von Leuten gehört, so eine von diesen beiden PS3-Trilogien, ich weiß nicht, ob es irgendwie Arland oder Dusk war, die war da wohl sehr gut drin. Da müsste ich mal wieder zurückkehren und das ausprobieren.
Ja, Dusk ist das. Dusk war die etwas düstere halt auch. Ne? Da ist ein bisschen, also düster im Sinne von, ist ein bisschen herbstlicher, ein bisschen melancholischer von der Stimmung so, aber geht halt schon so ein bisschen in die Richtung. Aber da gab es halt auch, das wurde sehr kontrovers halt auch aufgenommen, auch innerhalb der ATG-Fans, dass diese Zeitlimits, das hat denen nicht allen so gut gefallen. Gibt denen, aber ich glaube, das würde dir gut gefallen. Also du bist ja vom Spielertyp auch eher jemand, der, du arbeitest dich ja gerne durch Systeme durch, so, also das hört man auch ganz gut als Zuhörer raus, dass du dich gerne da reinfuchst und ich glaube, die älteren Teile würden dir auch ganz gut gefallen da, weil, das muss man sagen, Riser ist ein guter Einstiegspunkt, wenn man noch nie ATG gespielt hat, weil Riser halt auch sehr entschlackt ist. Im Vergleich zu den älteren Teilen ist da auch in den Menüs viel aufgeräumter und was zum Beispiel komplett weggefallen ist, sind die Alchemisten-Level. Also vorher war das so, dass du irgendwie auch erstmal ein Level erreichen musst, um bestimmte Sachen zu erstellen und so. Jetzt hast du quasi nur so einen Fähigkeitenbaum. Also, ne, wer jetzt einen Vergleich sucht, der findet sowas auch in Skyrim oder so. Und man kann das einfach Stück für Stück dann freischalten, ohne dass man da irgendwie auf extra Level irgendwie achten muss und so. Und auch generell die Zugänglichkeit ist deutlich erhöht, weil sie hier sehr viele Sachen gestreamlined haben. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du zum Beispiel immer sehen kannst, welchen Gegenstand du bekommst, wenn du da irgendwie Sachen craftest und so etwas, was du an Tools benutzen kannst. Und diese Transparenz war zum Beispiel vorher überhaupt gar nicht da, sondern das war sehr viel stärker darauf ausgelegt, dass du auch wirklich viel rumprobierst und viel testest und verbringt auch tatsächlich relativ viel Zeit. In Riser nicht mehr so sehr, aber in den älteren Teilen hast du auch sehr viel Zeit im Atelier tatsächlich auch verbracht. Also du hast viel, viel mit den Items verwaltet und herumprobiert und halt die Synthese durchgeführt und so weiter. Und das war schon eine Wissenschaft. Also man kam sich dann aber auch als Nebeneffekt dann wirklich irgendwann auch so vor wie eine Alchemistin. Das hat die Identifikation mit der Figur eigentlich nur noch verstärkt, weil man dann irgendwie so, jetzt kann ich das hier ausprobieren. Und irgendwie hat man nie so wirklich Misserfolge gehabt, aber die Effizienz, ne, die prozentuale Effizienz von dem Gegenstand, wenn du dann auch noch so, du kannst ja auch Buffs und so auf drauflegen und Trades und all solche Sachen und irgendwie noch extra Effekte reinpacken und so, auch hier bei bei Riser. Und du, das macht halt irgendwie, also wenn man das gerne macht, dieses Baukastenprinzip-mäßige hat, so ein bisschen Chemie, dann macht das halt richtig, richtig, richtig Spaß, wenn man sich da reinfuchsen kann. Wer jetzt aber sagt, ich weiß nicht, ob ich die Wissenschaft dahinter verstehe, ob die Hürde vielleicht ein bisschen zu groß ist für den ist, sind die Riser-Teile halt eigentlich ein ganz guter Einstiegspunkt, weil sie halt eben sehr, sehr einfach an das Thema heranführen. Und wer dann Blut geleckt hat und gesagt hat, okay, ich will jetzt mehr wissen, da würde ich schon sagen, dass man dann auch mal rückwärts gehen kann. Also die sind halt, wie gesagt, in diesen Dreier, in den Trilogien halt aufgeteilt und dann einfach mal gucken auf Wikipedia, welcher Teil da ist. Auf PS4 gibt es irgendwie halt.
Ja, die sind jetzt nochmal für Switch und PS4 remastered worden. Also sowohl cool. Die Arland als auch die Dusk-Trilogie sind nochmal rausgekommen.
Ah, perfekt. Ja, dann ist es eine gute Gelegenheit, da irgendwie nochmal reinzugucken. Ich finde halt das Entschlackte, ich sehe das halt mit so, auf der einen Seite ist es halt, die unterstützt es diese Feel-Good-Atmosphäre natürlich total. Ich kann mir aber vorstellen, das ist nicht meine persönliche Meinung, aber ich kann mir vorstellen, dass es für so knallharte Altier-Fans, dass Riser da ein bisschen zu oberflächlich ist. Weil die alten Spiele waren ein bisschen komplexer auf jeden Fall.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, also da müsste ich jetzt halt mit Leuten reden, die das so hardcore auch auf den höchsten Schwierigkeitsgraden dann spielen.
Genau.
Weil das eigentliche Alchemiesystem, also von Crafting, halt immer noch sehr viele Möglichkeiten zulässt. Also es ist ja, ne, wenn man so ein normales Crafting aus Spielen kennt, du hast einfach, das ist wie eine normale Formel. So, du brauchst irgendwie, ich brauche Gegenstand A, Gegenstand B und Gegenstand C und dann kriege ich irgendwie Item D raus. Und dann vielleicht nochmal die Qualität von den Items bestimmt die Qualität von dem Gegenstand, der rauskommt. Und jetzt bei RZA haben sie es zwar etwas vereinfacht, dass man so, man kann sich so jedes Item, was man herstellt, hat eine Art eigenes Sphero-Brett. So, ja, genau. So kann ich es, glaube ich, am ehesten vergleichen von Leuten, die das von Final Fantasy X kennen. Mhm. Und man hat 3-4 Items, die man braucht. Also das sind wirklich so, du brauchst diese 3-4 Items, die musst du einsockeln in ihre jeweiligen Punkte, um das Ganze zu kreieren. Und dann gibt es aber um diese 3-4 Punkte, gibt es noch je nach Item, manchmal sind es 3-4, manchmal auch 5-6 zusätzliche Felder, die miteinander verbunden sind, die auch manchmal bestimmte Voraussetzungen haben. Dann musst du die ganzen Gegenstände haben noch unterschiedliche Elemente, denen sie zugeordnet sind. Manche sind auch mehreren Elementen zugeordnet und diese Elemente haben ein Level. Und dann musst du jetzt sagen, hey, du musst jetzt auf der Vorstufe hier, musst du jetzt irgendwie mindestens Elementarlevel Elektrizität 5 erreicht haben. Und dann ist es eben zu überlegen, okay, nehme ich jetzt tatsächlich ein 5er-Item raus, was ich dann später vielleicht nicht mehr habe, nehme ich jetzt zwei Dreier oder ein Dreier und ein Zweier. Und man hat auch nur, selbst wenn man komplett aufgelevelt ist in seinem Skillbound, den es auch noch gibt, der auch wie ein Sphärobrett ein bisschen aussieht, man dann am Ende, glaube ich, bis zu 10 Items oder so pro Rezept irgendwie benutzen kann, das reicht trotzdem nie aus, um es perfekt zu machen. Man muss trotzdem jedes Mal Entscheidungen treffen und gucken, setze ich jetzt an dem Punkt ein paar Items rein, weil das ist der Punkt, wo ich die Qualität hochtreibe. Das ist der Punkt, wo ich vielleicht einen Bonusfähigkeit für das Item freischalten kann. Dann kommt es auch noch auf die Items dran, also die Materialien, die man reinsetzt, die haben auch noch ihre ganzen Eigenschaften. Passen die überhaupt zu dem Gegenstand, den ich gerade machen will? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Heilgegenstand machen will, dann bringt es mir nichts, dass ich da einen Attack-Bonus drauf bekomme. Dann sollte ich eben schon gucken, dass ich vielleicht noch was vielleicht zusätzlichen Defense auf meine Figur drauf machen kann und so. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die nicht notwendig sind, um das auf den normalen Schwierigkeitsgraden durchzuspielen. Aber es gibt einem nochmal die Möglichkeit, sehr, sehr viel kleinteiliger, sehr, sehr viel mehr ins Detail zu gehen. Und Leute, die daran Spaß haben, das Maximale aus diesen ganzen Modifizierungen rauszuholen, die haben dann auch mehr Spaß dabei, vielleicht auch in der Welt mehr drauf zu achten, dass die besten Gegenstände rauszuholen, drauf zu gucken, wo man was herbekommt. Ne? Also ich habe auch irgendwann einen Guide neben mir aufgehabt, der einfach, wo ich dann nachgucken konnte, okay, welchen Gegenstand brauche ich? Das Item brauche ich. Dafür muss ich erst das holen. Und das finde ich hier und hier bei dem und dem Gegner. Da habe ich Spaß dran. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das zum Kotzen. So, weil man irgendwie was Zusätzliches online aufschlagen muss, um was nachzugucken. Und das ist vollkommen legitim. Ich finde das hervorragend. Ich liebe das. Wie so ein eigenes, fast schon so eine Enzyklopädie mir nebenher aufbauen muss. Und dann arbeitet man sich richtig rein und steckt irgendwie wie tiefer, intensiver drin und baut so sein Wissen auf. Und ich fand das sehr befriedigend, immer mehr und mehr von diesen Systemen zu verstehen und zu verstehen, wie die miteinander funktionieren und dass ich dann wirklich gegen Ende vom Spiel die Kämpfe wesentlich, nicht weil ich aufgelevelt bin, nicht weil ich jetzt irgendwie mehr reine Zeit in das Leveln gesteckt habe, sondern einfach durch mein Wissen, was ich gesammelt habe, besser mit den Gegnern umgehen konnte und die Kämpfe einfach noch schneller besiegt habe. Und das war so ein Erfolgsgefühl, was auf eine andere Art und Weise ist, als wenn ich jetzt andere Rollenspiele gespielt habe oder Action-Titel oder sowas. Das war für mich ein ganz eigenes Gefühl, was ich da rausgekriegt habe. Und das konnte ich am ehesten, wie gesagt, hatte ich ja vorhin mal gesagt, so mit Harvest Moon, Stardew Valley, wenn ich da die Arbeitsvorgänge optimiere. So ein ähnliches Gefühl. Also das heißt, wenn Leute, die jetzt hier zuhören und daran irgendwie Spaß haben, so mal vielleicht drüber schielen zu Atelier.
Es ist, was man noch sagen kann, gegenüber den Vorgängern. Also wie gesagt, Risal habe ich jetzt direkt davor nicht gespielt, aber im Gegensatz zu den alten Teilen sind die Gebiete, die Exploration-Gebiete deutlich größer geworden.
Ja, natürlich
sind die sind relativ groß, ey. Und dafür kann Risal aber auch, ist viel mobiler, also sie kann auch über Abgründe springen, sie kann auch schwimmen und alles. Das jetzt komisch klingt, aber bei Rollenspielen ist es jetzt nicht, bei japanischen Rollenspielen ist es jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass der Charakter auch schwimmen kann. Sie kann also auch zum Beispiel dann über den See schwimmen und dann hinten gucken, ob da irgendwie noch hinter einem Wasserfall oder irgendwie so etwas versteckt ist. Also du wirst halt auch dazu angehalten, nach Teilen in der Welt zu suchen, nach besonderen Materialien. Das findest du, dadurch ist sie halt relativ beweglich und mobil. Kann auch hochklettern an bestimmten Sachen und so. Also es gibt da auch einiges zu entdecken. Neue Orte, die du entdeckst, die werden auf der Karte dann auch so nochmal so extra hervorgehoben. Also dann hast du irgendwie so Landmarks, die du dann irgendwie sehen kannst. Also der Aspekt ist auf jeden Fall auch mit da. Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ich finde, das sollten wir jetzt abschließend noch machen. Dieser Optimismus kommt ja jetzt nicht nur durch diese locker leichte Story und so weiter und durch die sympathischen Charaktere, sondern weil diese gesamte Aufmachung von diesem ganzen Spiel einfach bunt und fröhlich ist. Und was ich absolut liebe, ist der Soundtrack.
Der Soundtrack ist fantastisch.
Der ist so gut. Ich liebe jede Sekunde davon. Dieses Battle Theme, das ist so upbeat und so fröhlich und es ist mir nach Stunden nicht langweilig
geworden. Nee, das ist hervorragend. Ich meine, du hast ja je nach Gebiet nochmal die unterschiedlichen, aber dieses Haupt, dieses ba ba da ba 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 da ba 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 da ba ba. So das fängst du einfach irgendwann an so mitzusummen die ganze Zeit. Also die Musik ist wirklich, ich habe auch den Soundtrack nebenher auch beim Schreiben von anderen Sachen angehabt die letzten Wochen.
Der war eh schon immer gut bei Atelier. Also der Soundtrack war immer einer dieser Das ist ja das Ding bei japanischen Rollenspielen, dass die Entwickler da bei der Grafik dann oft mal ein bisschen sparen, ne? Und Animationen sind dann immer ein bisschen sparsamer und das ist bei Atelier genauso. Also dort, wo es wichtig ist, sieht die Grafik auch gut aus, sind trotzdem schöne Welten und es ist gut gemachter 3D-Stil, so, also die Anime-Figuren sehen in den Polygon-Modellen auch super aus und so. Aber wenn du es jetzt vergleichst mit den Top-Tier-Mainstream-Titeln, hängt das natürlich hinterher. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Aber wo das Spiel einfach brilliert, ist halt, wie oft bei japanischen Rollenspielen, ist es der Soundtrack und halt auch die Stimmen. Die Stimmen fand ich, das ist alles japanisch, also mit englischen Untertiteln, aber ich fand die persönlich sofort sympathisch. Die Risal mochte ich sofort, das war eine super angenehme Stimme. Und man kann auch wenn man kein Japanisch versteht, du verstehst ja ein bisschen Japanisch, was heißt ein bisschen, eigentlich sogar ziemlich gut, dann kriegt man auch viel von ihrem Charakter mit. Aber die Musik ist so top-notch. Also sie war vorher schon in der Serie gut. Ich finde, bei Risal ist aber dieses Optimistische, was ja auch gut zu diesem Charakter passt. Risal ist, das, also im Gegensatz zu viel, die sind alle jetzt keine, nicht traurig oder so, aber die Risal ist so richtig frech. Was ja auch unter anderem, ich glaube, wir haben ja eingangs gesagt, dass man, dass sie ein bisschen frecher gekleidet ist und so, aber sie ist halt von der Persönlichkeit auch frech. Und das zeigt sich halt auch in der Musik. Also die gesamte Musik ist halt auch sehr, sehr schnell, upbeat, tanzbar. Man wippt die ganze Zeit mit dem Zeh so mit irgendwie. Und es ist und das hat auch nicht so wirklich Grenzen. Also es sind Rockelemente in dieser Musik mit drin. Es ist halt viel Klassik auch mit dabei. Es ist, ich bin immer fast gewillt zu sagen, es ist so ein bisschen auch an Anime-Serien auch so ein kleines bisschen erkennt, wie so gute Theme-Songs von einem Anime. Nur, dass das Ganze auf diesen ganzen Soundtrack sich verteilt, diese Upbeat, dieses treibende musikalische. Oh, und das ist wirklich so, das trägt sich dieses ganze Spiel hindurch. Es gibt manchmal so Phasen, wo es ein bisschen mysteriöser wird und wo sie so ein Geheimnis entdecken und so, oh, in diesen Ruinen, da war vielleicht vorher mal eine alte Situation, da wird die Musik so ein ganz kleines bisschen spannungsgeladener. Und dann ist das irgendwann wieder vorbei und dann so, ach, jetzt geht's wieder los, Material sammeln, Monster bekämpfen, und so geht das. Also, großartig, großartiger Soundtrack.
Ja, also ich meine, das ist ja auch der Vorteil, dass es da nicht schlimmer wurde, also nicht teurer wurde. Das ist ja so, ne, du kannst eben bei den Budgets, die so ein Studio hat, kannst du nicht mit den großen AAA-Sachen irgendwie mithalten. Das geht einfach nicht. Aber die Musik kostet ja nicht mehr wie auf der PS1-Zeit. Das heißt, das hat sich vom Budget nicht gewechselt. Genauso ist, du zahlst einen Character Artist, Designer, das ist immer noch die gleichen Kosten, die du hast, um die Sachen zu produzieren. Und Atelier waren immer, das war auch schon das, was mich, nachdem ich das erste Mal von der Serie so richtig erfahren habe und mich ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, das, was mich wirklich so am meisten daran gezogen hat, war wirklich das Character Design. So, das ist fantastisch, wirklich. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer hauptsächlich dafür zuständig ist. Das sind auch, glaube ich, relativ bekannte Persönlichkeit, die da auch in der Industrie an ganz vielen anderen Sachen dran beteiligt ist. Weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr auswendig. Trotzdem, also auch das ist neben der Musik wirklich hervorragend. Man muss sich eben so ein bisschen, ne, du meintest ja auch so, die Erkundung ist besser geworden. Es ist trotzdem immer noch so ein bisschen alles sperrig und du kannst nur an bestimmten Punkten klettern und wenn du in Unterwasser abtauchst, dann ist es wirklich so eine kurze Schwarzblende, die erfolgt, dass du in fast so einen anderen Modus irgendwie übergehst. Und das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn sich das mehr wie so ein traditionelles Action-Adventure spielen würde, der Part. Ne? Also es muss jetzt nicht das High-Quality-Level von irgendwie Breath of the Wild sein, aber zumindest irgendwo in dem Areal drin, dass ich mich halt richtig frei in der Umgebung irgendwie bewegen könnte. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich mir von zukünftigen Teilen noch wünschen würde. Aber ich glaube, da fehlt auch einfach das Budget. Das ist so, ja, bei der Länge, die Spiele mal haben und die Inhalte, die Dinge haben. Das ist so, ja. Das hat so ein bisschen was von den Falcom-Titeln. Die so, das, was sie gut machen, machen sie hervorragend und bieten unendlichen Content. Aber deswegen hat man wahrscheinlich auch keine Zeit, irgendwie die anderen Teile, also die anderen Aspekte von den Spielen irgendwie weiter hochzustufen.
Ja. Das ist Character Design, also das, wo du es auch sagst, das Character Design, das mag ich halt auch. Es ist das Concept Art ist allein schon super ansprechend. Ich mag halt diese Pastellfarben. Ich finde den, wie gesagt, auch, dass das gut in 3D transportiert ist. Mhm. Das sieht echt schick aus. Und was ich auch noch gerne erwähnen würde, was mir bei Riser aufgefallen ist, obwohl die Handlung sehr seicht ist und obwohl es ja jetzt nicht um das Ende der Welt und alles geht, die Charaktere labern keinen Scheiß. Die sind nicht dumm. Ich habe viele japanische Rollenspiele gespielt oder generell viele Rollenspiele gespielt. Also würde ich jetzt auch so Spiele wie Cyberpunk oder so gar nicht ausnehmen, wo ich manchmal da sitze und denke, wer hat diesen Dialog geschrieben? Warum reden die darüber? Und da sind auch so dumme Character-Traits irgendwie drin, dass die Figuren immer auf Stereotypen drauf, dass es da immer so Stereotype-Sachen irgendwie gibt und immer wie ein und dieselben Anime-Character-Traits und so. Und bei hier dachte ich immer, denkt man immer kurz so, ja, das ist bestimmt einer von diesen Klischee-Charakteren, aber ich habe nie das Gefühl, dass irgendeine Dialogzeile extrem überflüssig ist. Also, dass die da über Sachen reden, die du jetzt nicht wissen musstest, so, sondern es wird immer verhältnismäßig kurz gehalten. Also, es gibt andere Rollenspiele, und da sind einige Final Fantasy sogar dran schuldig, wo du da sitzt und denkst, was reden die da? Also, was bringt mir dieser Dialog? Das bringt mich jetzt irgendwie nicht weiter. Und manchmal sind da auch einfach so Sachen drin, die so super obvious sind, ne? Wo Captain Obvious diesen Dialog geschrieben hat und so. Und wo es ja nicht reicht, dass die Leute in einer bestimmten Situation sind, sondern es muss immer ausgesprochen werden, wie schlecht es denen geht oder was für ein Problem die irgendwie haben. Und natürlich, hier spart sich das zum Großteil eigentlich. Also, ich war eigentlich relativ erstaunt für so ein locker leichtes Spiel, wie wenig da eigentlich drin ist. Also, es wird halt ein bisschen laberlastiger, wenn man diese Nebenmissionen angeht. Da gibt's ja auch so ein paar Nebensachen, die man irgendwie machen kann, da wird es dann tatsächlich ein bisschen uninteressant. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so viele Leute auf der Straße angesprochen. Man kann dann halt durch so eine Stadt, durch eine große Stadt laufen und die haben wirklich jetzt nicht viel zu sagen. Also der Flavortext ist bei Atelier jetzt auch wirklich nicht mehr als ein Flavortext, relativ uninteressant. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz angenehm. War auch jetzt keiner irgendwie besonders dämlich oder besonders doof gezeichnet in der Form von, dass es ein sehr einfältiger Charakter war, sondern jeder Charakter hatte irgendwie immer was Interessantes. Das fand ich immer ganz cool.
Nee, genau, kann ich eigentlich in dem Fall auch nur zustimmen.
Ja.
Bei den Aspekten.
Es ist erstaunlich eigentlich, ne? Man denkt irgendwie, ja, es ist ein locker leichtes Ding, aber die Charaktere waren besser als bei vielen anderen High-Stakes JRPGs, würde ich sagen. Also worauf hast du es gespielt?
Nochmal so ab. Ich habe die also PS4-Version auf der PS4 Pro habe ich gespielt. Ich habe leider wie gefühlt irgendwie alle Leute nicht die Möglichkeit, eine PS5 zu kaufen, weil einfach nicht verfügbar.
Wenn ihr eine PS5 übrig habt, schickt sie dem
Bär. Ja, einfach mal übrig haben. Oh, gestern, ich war mal wieder unterwegs und ich habe mal wieder aus Versehen, ja klar, ne, Eier hatte ich aufgeschrieben, Butter. Und dann habe ich einfach zusätzlich im Regal noch mal eine PS5 mitgenommen. Rausliegen. Ja. Was ich damit machen soll. Keiner meiner Freunde will die haben. Die haben auch schon 6 Stück zu Hause rumliegen. Klar, dann gerne. Dann. Aber auch nur zum Normalpreis. Ne? Und bitte nicht die digitale. Oh, meine Güte.
Oh, meine Güte, nee. Das muss schon die Diskussion sein.
Damit ich auch noch an die teuren Digitalpreise gebunden bin. Hervorragend.
Ich wollte nur sagen, wer die PS4-Version auf Disc erwirbt, der kriegt automatisch die Option für ein PS5-Upgrade mit dazu. Also wenn man die Disc einlegt, dann sieht man da so ein Symbol, dass man sich die PS5-Version runterladen kann. Ich finde jetzt, also der technische Sprung zur PS5-Version ist jetzt nicht so gigantisch. Es sind ein paar kleinere visuelle Effekte mit dazugekommen. So
ich nehme mal an, die Ladezeiten sind vor allem dann nicht
existent. Das wollte ich sagen. Also optisch tut sich jetzt nicht so viel. Ne? Ein paar Effekte sind mehr dazu und es läuft jetzt mit 60 Frames. Das ist schon in den Kämpfen ist das schon super statt 30. Also das sieht schon echt gut aus. Aber welche Ladezeiten? Welche Ladezeiten? Ich habe keine. Also du siehst einmal am Anfang, wenn das Spiel startet, siehst du nach dem Logo so eine kurze Initial-Ladescreen so ganz kurz und dann habe ich den nie wieder gesehen. Und weil man ja so schnell zwischen den Orten wechseln kann, ist es non-existent. Wir sind nie ein Ladescreen, nie. Das ist gerade bei so einem Mid-Budget-Titel irgendwie, der jetzt nicht super hardware-hungrig ist und sowas, ist das super angenehm. Also das hätte ich nicht gedacht, das fördert das nochmal, umso mehr auszuprobieren, weil man ja weiß, okay, wenn ich irgendwie mal einen Fehler mache oder wenn ich irgendwo aus einer Schlacht fliehen muss oder so, dann kann ich halt auch ganz schnell wieder zurück. Und das ist sehr angenehm. Also wenn ihr das habt, es sollte mal eine PS5-Version als Retail geben, die hat man aber gecancelt. Stattdessen hat man jetzt, also es gibt nur für PS4 die Disc. Und da ist halt diese Upgrade-Funktion mit dabei.
Ja, auch eigentlich, also gerade bei den nischigeren Dingern, ehrlich gesagt, unnötig. So, wenn du das als Upgrade einfach drin hast, die PS5-Version, dann biet einfach die PS4-Version an. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja als die einzige Next-Gen-Konsole, die ich habe, ist ja die Series X. Da ist es ja sowieso alles. Da gibt's nur eine Xbox-Fassung und entweder es läuft auf beiden oder nur auf der Series X oder so.
Ist für Hardcore-Sammler ist es natürlich schade. Also ich hätte schon gerne so eine physische Disc-Version von 5 gehabt, aber ey, immerhin gibt's diese freie Upgrade-Funktion. Das ist ja auch ganz nett. Ich habe versehentlich am Anfang die PS4-Version gestartet. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also man denkt, dass man, wenn man Start drückt, dann automatisch die PS5-Fassung gestartet wird. Das ist aber tatsächlich die PS4-Version. Und ich dachte beim Spielen so irgendwie ganz schön viel Kantenflimmern für ein PS5-Spiel. Und dann man muss wirklich dann extra da diesen Button anklicken, dass man das dann nochmal extra runterlädt. Das nur mal so als Hinweis. Die Switch-Version habe ich jetzt nicht gespielt. Ich würde schätzen, aber weil die meisten Dusk-Titel sind nicht so gut optimiert auf der Switch. Guckt euch da lieber vorher noch mal ein paar Gameplay-Sachen auf YouTube vielleicht an, weil da gab es noch ein paar Spiele, so Night of Azure, glaube ich, oder so hieß das. Das war mal so ein Hack'n'Slay, das ich darauf mal ausprobiert habe und da war ich erschrocken, wie schlecht das lief. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass Atelier so super drauf optimiert ist.
Nee. Also ich glaube, alle von den Spielen, die damals auf die PS4 gekommen sind, von der Vita portiert, die Sachen laufen wahrscheinlich sehr gut auf der, oder beziehungsweise genauso, wie man es von damals kennt, auf der Switch, aber von den neueren Titeln ist es mehr so, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich auf jeden Fall zur PS4 oder oder PC-Version greifen.
Ja. Auch wenn man natürlich denkt, mobil ist so ein Crafting-Game irgendwie ganz gut, das ist sicherlich auch reizbar, aber da gibt es natürlich Ladescreens, bedingt durch das Speichermedium. Also es muss ja alles dekomprimiert werden und bla.
Ja, plus ich hab mal so ein paar Gameplay-Sachen gesehen, es läuft halt nicht ganz so optimal in der Oberwelt. Jetzt nicht schlimm, also es ist jetzt kein grauenhafter Port, aber es ist einfach nur so gut zu wissen, so wenn ihr die Möglichkeit habt und es ist euch eben wichtig, so technisch die besseren Versionen zu haben, dann, also PS4, PC macht man nichts mit falsch. Wenn man die PS5 hat, um das abzugraden, dann auch besser, aber ja, das wär's dann.
Cool. Ja, ich glaube, dann haben wir alles Wichtige gesagt. dein erster Ausflug ins Ateliergefilde, oder?
Also der längere Ausflug. Ich habe bisher immer mal so kurz einen Wochenendtrip gemacht und jetzt war ich halt mal wirklich den kompletten, habe ich die 3 Wochen All-Inclusive dann mitgenommen.
Sehr gut irgendwie. Also du bist interessiert, da auf jeden Fall nochmal weiter zu forschen, also nochmal das eine oder andere Spiel ausprobieren, habe ich jetzt rausgehört.
Genau.
Ja, das ist schön. Du bist übrigens der einzige Mensch, den ich kenne, der das gespielt hat. seit Jahren, also ich bin jetzt auch kein Ultra-Experte, was Atelier betrifft, also lange nicht so wie Food for Dogs oder so, aber die begleitet mich eigentlich auch schon ein bisschen länger und ich versuche immer wieder, die irgendwo zu platzieren. Ich habe immer wieder jemanden gesucht, der als Gast mal bei Insa Boyen sein kann oder immer wieder mal versucht, das mal als Artikel irgendwie bei einer größeren Zeitschrift zu platzieren und so, und da war entweder kein Interesse da oder es hat einfach keine Sau gespielt. Und dann lese ich auf Social Media diesen heiligen Tweet. Ja, ich fange jetzt an mit Riser 2. Oh mein Gott. Dieser ungewöhnliche Spielgeschmack, mein lieber Björn, den findet man ja auch auf deinem Patreon-Kanal und das finde ich sehr schön.
Genau, also falls man da mir, ich habe auch den YouTube-Kanal, da kommen jetzt auch demnächst wieder normale Videos, falls man da drauf geht und denkt, letztes Video, Upload, September, es kommt, ich bin immer noch Ewigkeiten da dran an diesem gigantischen Nier Automata, Nier Video, was demnächst dann kommt, aber ansonsten auf Patreon kommt bei mir immer sehr viel und wer aber nicht die Möglichkeit hat oder nicht will, das Geld zu bezahlen, ich bin auch mittlerweile 4-mal die Woche auf Twitch unterwegs, da auch einfach Speckobst bin ich, kann man glaube ich, irgendwann in der Woche bin ich live, da kann man mich auch mal irgendwie sehen.
Ja, sehr, sehr cool. Also du, wie gesagt, auf Patreon kann man dich unterstützen. Du hast, was ich immer ganz cool finde, dass du da immer Spiele vorstellst, die halt auch ein bisschen ungewöhnlicher sind. Spiele, über die wir uns oft unterhalten dann. da sind wir uns sehr ähnlich, aber deswegen freut mich das, dass du das halt auch immer weiter durchhältst. Und Atelier ist natürlich dann jetzt nicht unbedingt Mainstream, deswegen finde ich froh, dass du das dann halt auch besprochen hast. Du hast dazu auch eine Kritik geschrieben, ne?
Die auf Patreon ist. Ich habe tatsächlich eine, die ist Patreon-exklusiv. Ich habe ein geskriptetes Video, eine Review zu Atelier auch gemacht, zu dem Spiel. Die ist da auch für, ich glaube, die Reviews sind für alle Leute ab dem 3-Dollar- beziehungsweise 3-Euro-Tier verfügbar.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, also wenn ihr noch weitere Gedanken dazu hört, also wir haben ja auch nicht alles hier angesprochen, dann schaut bei Björn unbedingt mal rein. Da würde ich sagen, geil, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich bin sehr glücklich, eigentlich mal über Atelier gesprochen zu haben.
Gerne, über solche Nischendinger.
Schön, schön, schön. Björn, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut bei Björn bei Speck aus vorbei. Ich verlinke natürlich dein Patreon bei uns hier. Und auf Social Media könnt ihr Björn natürlich auch folgen. Auf Twitter, @Speckobst wahrscheinlich, genau. Einfach, ne? Warum eigentlich Speckobst? Das musst du noch mal kurz erklären für die neuen Hörer.
Hab ich das nicht schon? Egal. Ich habe einfach nur, ich habe einen Kumpel, mit dem ich fast jedes Jahr eigentlich Speckobst the Line spiele.
Ja.
Und weil wir uns dabei immer betrinken und der Name Speckobst dann nicht so einfach wird auszusprechen, beziehungsweise ein bisschen mühseliger, bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, das Spiel Speckobst zu nennen die ganze Zeit. Und als ich dann nach einem guten Kanalnamen gesucht habe, habe ich den dann genommen.
Die Geschichten hinter diesen komischen Kanalnamen, das sind meistens die interessantesten. Speckobst, sehr gut. Okay, Björn, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Zeit.
Alles klar, mich ebenso. Gerne wieder.
Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.